je größer die Fitness, desto besser ist das Überleben. Und das ist ganz egal, ob sie krank sind oder gesund sind. Und hier eine Untersuchung von 2021, wo nur die Schritte gezählt wurden und die Gesamtmortalität über einen längeren Zeitraum, nämlich über 10 Jahre, sich angeschaut hat. Man hat gesehen, dass die Gesamtmortalität bei einer Schrittzahl von ab 7000 Schritten pro Tag deutlich reduziert werden kann.
Körperliche Inaktivität ist tödlich. Hier ist mal aufgetragen weltweit, wie viele Todesfälle gibt es denn durch Rauchen und wie viel durch körperliche Inaktivität. Und Sie sehen, dass beides gleich auf ist. Also die Entscheidung, sich körperlich nicht zu bewegen, keinen Sport zu treiben, ist eine genauso ungesunde Entscheidung, wie sich zu entscheiden, zu rauchen oder weiter zu rauchen. Oft ist natürlich die körperliche Inaktivität auch vergesellschaftet mit einer arteriellen Hypertonie, mit einer Hyperglykämie, mit dem Übergewicht natürlich. Dyslipidämie gehört auch noch oft dazu. Und wenn wir dann noch anfangen zu rauchen, dann endet es eben doch sehr oft in einer koronaren Herzerkrankung. 60 bis 75 Minuten Sport oder Bewegung am Tag eliminieren das durch langes Sitzen verursachte erhöhte Sterberisiko. Alter alleine ist nicht die alleinige Antwort, weshalb wir schlechter und schwächer wären. Jawohl, ich mache es nicht streitig natürlich. Wir haben dieses Telomere-Shortening, von dem wir schon gehört haben, die Mitochondrien, die leiden über die Zeit, die Zellen altern, es kommt zu einem fibrotischen Umbau, auch der Kardiomyozyten, das rächt sich halt alles, dass wir halt älter werden und so bleiben natürlich auch Schäden sozusagen im System, die nicht mehr repariert werden können. Aber was die Autoren sehr wohl auch sagen, ist, dass Training davor schützt, das Herz auch davor schützt, vor diesem kardialen Altern und vor der kardialen Dysfunktion und an all diesen Stellen zumindest modulierend eingreift. Das sind, wie gesagt, ältere Herrschaften, die 8 Wochen lang Ausdauer- und Krafttraining trainiert haben, Leistungszuwachs in der Trainingsgruppe um 20%. Bei 76-jährigen Patienten, das müssen wir uns klar machen, das bedeutet sofort Lebensqualität. Ja, das münzt sich für die sofort um in einen besseren Alltag. Kardiologische Rehabilitation ist eine Klasse 1A-Indikation. Das heißt, die Evidenz ist so hoch, höher geht nicht. Und was sollen wir denn so machen? Was sollen die Patienten machen? Was sollen wir machen? Das Minimum, was wir machen sollen, sind 150 bis 300 Minuten moderat intensives Ausdauertraining pro Woche. Oder wenn wir uns richtig anstrengen, dann reichen vielleicht auch 75 bis 150 Minuten pro Woche. Schauen Sie sich mal diese Säule hier drüben an. Wie gesagt, das sind die unfitten Athleten. Und jetzt nehmen wir mal die Quintile daneben. Das ist schon ein ganz schöner Absturz. Also sprich, deren Risiko ist schon nicht mehr ganz so hoch wie das hier drüben. Das zeige ich Ihnen deshalb nur exemplarisch halt, um darauf hinzuweisen, dass die Patienten, die am unfittesten sind, diejenigen sind, die am meisten profitieren. Also innerhalb kürzester Zeit den größten Nutzen haben. Das Minimum, was wir halt brauchen, ist auch, dass Fitness überhaupt abgefragt, erfasst wird, so wie von jedem Patienten, wenn er vor mir sitzt, schon weiß, was hat er für ein Gewicht, Blutdruck, Blutzucker. Also ich weiß viele Dinge von ihm. Ich weiß nicht, wie er körperlich fit ist. Ich habe keine Vorstellung, was er sportlich macht. Das ist aber wesentlich, weil wir ja gerade gesehen haben, ist eben auch ein Marker für Mortalität und Morbidität.
Man nimmt eben an, dass gerade die Entzündung eben ein Treiber auch der Immunalterung ist und die Entzündung eben gerade mit dem Bauchfett, mit dem Viszeralfettgewebe häufig assoziiert ist. Was kann der Sport an diesen Prozessen machen? Und das Erste, was ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, Bewegung und Sport bedeutet, Metabolismus bedeutet Energieverbrauch und hilft dabei, in eine negative Energiebilanz zu kommen oder eine ausgewogene Energiebilanz. Und wissen wir heute gerade für das Thema Entzündung und systemische Entzündung tatsächlich auch der Fettstoffwechsel, also die Fette als Substrat, sind hier ganz bedeutsam. Einmal natürlich dadurch, dass wir Viszeralfett, und das ist ja ein sehr stoffwechselaktives Fett, durch Bewegung auch eben als Substrat nutzen können. Das Zweite ist, Lipidstoffwechsel ist an sich antientzündlich. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber gentechnisch veränderte Mäuse, die keinen Lipidstoffwechsel leisten können, die entwickeln eine starke Inflammation, eine starke systemische Inflammation, weil man eben annimmt, dass Intermediate aus dem Lipidstoffwechsel auch eben antientzündlich wirken und damit das Immunsystem in der Balance halten. Wir nutzen das Fettgewebe metabolisch und dadurch haben wir dort einfach viel geringeres Risiko, dass diese lokale Dynamik, eine Entzündung auch im Alter dort eine Dynamik annimmt, die wir nicht wollen und Entzündung entsteht und Entzündung systemisch wird. Dadurch, dass wir metabolischen Stress reduzieren, durch Blutung verbessern und die Leukozytenattraktion bzw. Invasion natürlich reduzieren. Der Muskel ist also ein sekretorisches Organ und sendet über die Myokine Botenstoffe an viele andere Organe. Und wenn wir hier dann sehen, okay, der Sport wirkt antientzündlich, wenn wir ihn machen, wenn wir ihn auch tun, wenn wir uns bewegen, natürlich allgemein passiert das, profitieren natürlich neben dem Immunsystem auch viele andere Systeme. Wir wissen auch, der Sport, das regelmäßige Training, und das ist auch eine Studie aus meinem eigenen Hause, ist dadurch in der Lage, wesentliche Merkmale der Immunalterung zurückzusetzen, zurückzukurbeln und das eben auf Ebene der Entzündung, aber auch auf Ebene der Immunzellen selber.
Die wichtigste Entität in Bezug auf Notfälle im Sport ist wohl der plötzliche Herztod. Und ungefähr 90% dieser Fälle, die haben eine zugrunde liegende Herzerkrankung, die vorliegt, die man in einer Vorsorgeuntersuchung diagnostizieren könnte. Und somit ist das Notfallmanagement auch hat sehr viel mit Prävention zu tun, wenn es um den plötzlichen Herztod geht. Eine Verletzung des Herzens, das ist die Herzerschütterung, die Commotio Cordis, wie hier dargestellt bei einem Schlag auf das Brustbein, wo hier auf das Sternum, hier der Ramus interventricularis anterior, entweder im Rahmen einer Dissektion dann zu einem Infarkt führt, einer Koronardissektion, oder wie wir das auch kennen beim Schock on T, wenn gerade diese vulnerable Phase in der T-Welle hier erreicht wird, dass dann ein Kammerflimmern entsprechend ausgelöst wird. Wichtig ist, dass Sie sich vergegenwärtigen, wenn Sie bei Sportereignissen als Arzt vor Ort sind, dass es verschiedene Organsysteme gibt, wo sich die Anaphylaxie bemerkbar machen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Hitzeschlag. Da gibt es 3 verschiedene Stadien. Was man dann entsprechend macht, ist wieder, wenn man diesen Heatstroke hat, die kardiopulmonale Reanimation, die Körperkerntemperatur senken, Flüssigkeit geben, wenn man entsprechende zentralnervöse Probleme hat, dann entsprechend das auch behandeln. Man soll, wenn es zu heiß ist, auch regelmäßig trinken, das wissen wir alle, aber man soll nicht zu viel trinken, wie an dieser Studie am Boston Marathon mit einer Hyponatriämie, einer Verdünnungshyponatriämie zu sehen ist. Die ist hier eine langsame Wiederauffüllung, maximal um 8 Millimol pro Liter pro 24 Stunden. Sie kennen die bekannte Nebenwirkung, wenn man das zu schnell macht. Schließlich gibt es noch das Asthma. Das ist bei Athletinnen und Athleten häufig. Die Asthma-Problematik, teilweise bis zu 10% aller Athleten haben das, sei es jetzt durch Belastung, aber auch durch Kälte und andere Aspekte induziert. Jetzt noch die Hypoglykämie. Immer dran denken, das ist etwas, was vielleicht jetzt nicht bei jedem auftreten kann, insbesondere die insulinpflichtigen Diabetiker oder generell Diabetiker, aber es kann auch eine echte Hypoglykämie bei einem Athleten, der einfach ganz, ganz lang nichts gegessen hat, auftreten.
Andreas Ströhle von der Charité in Berlin hat sich vor ein paar Jahren die Mühe gemacht, diese Studien zu sichten und zu bewerten. Und es ist was sehr Erfreuliches rausgekommen. Er hat also wirklich gesagt, für einige Erkrankungen ist die Evidenz 1a. Ja, und dazu zählen depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, schizophrene Erkrankungen und auch erstaunlich kognitive Störungen sowie Demenzerkrankungen, die können Sie hervorragend mit Bewegung auch behandeln und auch vorbeugend beeinflussen, und Suchterkrankungen. Recht gut untersucht ist das Wandern. Da gibt es also eine Studie, die schon, würde ich fast sagen, legendär, 10 Jahre alt, aus Salzburg von Professor Vatercheck und Sturm. Die haben ein Patientenkollektiv genommen, das waren wirklich schwerkranke Patientinnen und Patienten. Einschlusskriterium war 2 Suizidversuche in der Anamnese, also es waren wirklich affektiv schwerkranke, chronisch kranke Patienten. Und die hat man auf Wanderungen geschickt, 2 bis 3 Mal pro Woche, relativ kurze Wanderungen, sportwissenschaftlich gut begleitet, evaluiert in der richtigen sozusagen Intensität und Dauer. Und dort hat man sehr gute Effekte damals messen können, insbesondere auf die Parameter Hoffnungslosigkeit, Depressivität und auch Suizidgedanken. Ja, da gibt es noch mehrere Studien, eine, die jetzt relativ viel Aufsehen auch erregt hat, war die von 2020, wo man diese Boulder-Psychotherapie verglichen hat mit einem normalen oder einem konventionellen Bewegungsprogramm und auch hier deutliche sozusagen Vorteile der Boulder-Psychotherapie nachweisen konnte.